Too many families are struggling to keep up with their bills.
Wir befinden uns eigentlich jetzt in so etwas wie einer Teufelsspirale.
Wir alle werden ärmer. Das ganze Land wird ärmer.
Über die sozialen Fragen, wenn man sie sich im Koalitionsvertrag anschaut, bin ich nicht zufrieden mit dem, was ausgemacht wurde. Und da muss mehr kommen.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Nebenkostenabrechnung zum Teil viermal höher ausfallen wird.
Ja. Eine sogenannte Übergewinnsteuer würde den Wirtschaftsstandort Deutschland massiv beschädigen.
Ich würde sagen, wir brauchen eine deutliche Lohnerhöhung. Die Lohnentwicklung in Deutschland ist schon seit Jahren unter der Inflationsrate.
Das zerreißt am Ende natürlich die Gesellschaft. Der soziale Zusammenhalt schwindet.
Wir brauchen einen langen Atem. Der Winter, der kommt erst noch.
Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.
Ein solches Ticket ist für 9 Euro auch nicht dauerhaft finanzierbar.
13,8 Millionen Menschen gelten als arm. Und Olaf Scholz sagt hier in der Regierungsbefragung auf Nachfrage, wir haben ganz viel getan, 30 Milliarden, wir sind toll. Nein, nicht toll bei diesen Zahlen.
You'll never walk alone. Wir werden das tun, was erforderlich ist und so lange, wie das notwendig ist. Und wir werden als Land sehr stabil durch die Herausforderungen kommen, die uns angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf den Energiemärkten begegnen.
Und damit hi und herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns gerade in einem Verteilungskampf. Das sagt Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der Grund, die Inflation. Wir spüren sie 24/7 an der Tankstelle, im Supermarkt, sogar im Kino werden die Tickets mittlerweile teurer. Die Inflation ist überall. Momentan tritt Marcel in den verschiedensten Fernsehformaten auf, wo er auf die sozialen Auswirkungen aufmerksam macht. Deshalb erklärt er uns in dieser neuen Folge Soziales Deutschland, wie so eine Inflation entsteht und was wir in diesen Zeiten tun können, um Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten. Für den zweiten Teil dieser Folge wollte ich mit genau so einer Person sprechen. Maximilian ist 23 Jahre alt und kommt aus Kiel. Heute wird er mir davon erzählen, wie er als junger Angestellter die derzeitigen Preisentwicklungen im Alltag erlebt und was er als Aktivist denkt, jetzt auf der Straße nötig ist, um die Politik mit Blick auf den Winter weiter unter Druck zu setzen. So manches Regierungsmitglied hat in diesen Tagen ja schon verkündet, dass es für den Rest des Jahres nicht mehr möglich sein wird, Ausgleichsmaßnahmen für GeringverdienerInnen zu gewährleisten. Dass Menschen das nicht einfach so hinnehmen wollen, erklärt die vielen Gatherings, die gerade nonstop gegen den Auslauf des 9-Euro-Tickets stattfinden. Ich bin die letzten Tage mit dem Ticket durch Deutschland gefahren, um es nochmal richtig auszukosten, bevor es ausläuft, und habe mit ganz vielen Menschen im Zug darüber gesprochen, wie sich ihr Leben seit dem 9-Euro-Ticket verändert hat.
Ja, es ist halt lukrativer für 9 Euro bundesweit, länderweit fahren zu können für 9 Euro und das ist halt günstig. Es sollte dann halt auch dementsprechend dabei bleiben.
We are here because we were on holiday. We currently have summer vacation, so we're here just to experience Germany and we're going to the many theme parks. And we're here from the Netherlands and then in the Netherlands we also have a ticket for 7,50 Euro.
Also ich bin sehr viel Regionalbahn mehr gefahren, auch so mal am Wochenende vielleicht mal in die Ostsee oder sowas. Ich komme aus Hamburg, deswegen.
Ich habe das 9-Euro-Ticket fast jedes Wochenende genutzt, um Ausflüge zu machen, meistens in die Berge. Das hat mich mobiler gemacht.
Also mein Leben hat es insofern oder mein Alltag verändert, dass ich einfach flexibler bei mir im Bundesland unterwegs bin, nicht nur in der Stadt. Da hatte ich vorher schon das Abo, natürlich für deutlich teurer. Ich habe vorher über 50 Euro im Monat bezahlt, jetzt nur für den Stadtverkehr. Jetzt kann ich eben flexibel durch das ganze Bundesland reisen und ich bin definitiv dafür, dass es fortgesetzt wird. Gerne auch für mehr, aber halt angemessen preislich.
Momentan reise ich damit halt immer zu meinem Freund, weil der wohnt in Köln. Und ich finde das sehr praktisch, weil sonst müssten wir halt beide immer 30 Euro bezahlen, wenn wir uns sehen wollen. Ich könnte mir das sonst nicht leisten, den so oft zu sehen.
Also ich benutze das 9-Euro-Ticket, um einfach irgendwo hinzufahren, neue Städte zu erkunden und alles. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen, dieses 9-Euro-Ticket. Und ich glaube, dass auch gut ist, wenn man es verlängert, weil es halt wirklich viele, viele Menschen entlastet hat. Ich bin zum Beispiel Schülerin, ich habe gar nicht das Geld dazu, immer irgendwo anders hinzufahren, weil man es ja auch bezahlen muss und alles. Das heißt, 9 Euro einmal im Monat ist jetzt wirklich für mich nicht teuer, aber wenn es es nicht geben würde, wäre es schon teuer.
Ich habe das 9-Euro-Ticket von Bekannten hier in Deutschland empfohlen gekriegt und ich finde das eigentlich ganz praktisch, weil man muss sich dann keine Sorgen machen, wo man jetzt noch drauf zahlen muss oder so, sondern man hat einfach ein Ticket, man kann es die ganze Zeit nutzen und kann man so auch viel freier sich bewegen und das finde ich sehr toll.
Ich finde auf jeden Fall sollte das 9-Euro-Ticket weitergeführt werden. Ich denke, vielen Menschen unterstützt es.
And it also really helps because if we want to go to, for example, Fantasialand, we can just get there with a 9-Euro-Ticket without having to pay like hundreds of euros
to get even to Germany.
Ich finde schon, dass es auf jeden Fall Potenzial hat, dass es weitergeführt wird. Also von dem her, also ich aus Touristensicht kann wirklich es eigentlich nur empfehlen, auch einfach nur für vielleicht für Touristen oder so oder halt die, die wirklich weniger Einkommen kriegen.
Ein gewisser Minister hat das 9-Euro-Ticket neulich mal als Rabattaktion bezeichnet. In Aktivistinnenkreisen sieht man das aber, Überraschung, ganz anders. Das 9-Euro-Ticket entscheidet gerade darüber, wie ernst wir es mit dem Recht auf Mobilität für alle meinen, denn immerhin ist dieses Recht gerade für Millionen von Menschen aufgrund der erheblichen Spritpreise gefährdet. Sorry, Christian Lindner, das 9-Euro-Ticket ist keine Rabattaktion, sondern eher eine Menschenrechtsaktion. Not sorry. Natürlich gibt es auch Menschen in der Gesellschaft, die sich von den Preissteigerungen gar nicht bedroht sehen. Und an dieser Stelle kommen AktivistInnen für soziale Gerechtigkeit ins Spiel. Denn wir sehen, dass es seit Monaten eine Debatte zum Wort Verzicht gibt, wobei es ja eigentlich gar nicht so sehr um den Verzicht geht, denn schon seit Tag 1 des Ukraine-Krieges steht fest, dass Deutschland einen Preis für den Krieg zu zahlen hat. Aber die Frage ist doch eher, wie dieser Preis unter den BürgerInnen verteilt wird. Die große Panikmache rund um den Verzicht verdeckt also die eigentliche Frage, die wir uns stellen sollten, die Verteilung. De facto erleben wir aus unseren Verhältnissen heraus die Inflation alle ein bisschen anders. Um mir mal ganz kurz den Professor zu spielen, unser sozioökonomischer Background und unser Status entscheidet darüber, wie stark uns die Inflation trifft. Das denkt auch Marcel Fratscher. Marcel ist seit 2013 Präsident des DIWs und hat auch dieses Jahr erst sein neues Buch Geld oder Leben, wie unser irrationales Verhältnis zum Geld unsere Gesellschaft spaltet, veröffentlicht. An der Stelle mal unbedingt durchlesen. Marcel sieht es auch so. Die Inflation trifft uns alle, aber eben alle auch etwas anders.
Vielleicht ist eine erste wichtige Unterscheidung erstmal Inflation, wie definiert man das? Das heißt, wenn die KonsumentInnenpreise steigen. Ja, das ist eine wichtige Frage der Definition. Wir reden nicht darüber, wie was die Unternehmen jetzt untereinander zahlen, sondern das, was wir als Menschen im Geschäft, im Supermarkt, Onlinehandel, was wir bezahlen müssen. Und das wird dann gewichtet. Ja, also je nachdem, wie viel man von welchen Gütern kauft, das wird dann gewichtet. Und das ist also ein Durchschnittsmaß. Das heißt, wenn wir im Augenblick über 8% Inflation sprechen, dann ist das ein Durchschnitt. Und jeder von uns hat eine andere Inflation, weil wir natürlich was anderes konsumieren. Das bedeutet konkret im Augenblick, Menschen mit wenig Einkommen haben eine besonders hohe Inflation, weil sie einfach andere Dinge konsumieren. Nämlich die Dinge, die jetzt sehr viel teurer geworden sind. Das ist Energie, alle Produkte, ob das jetzt Heizen ist, ob das jetzt Autofahren ist, ob das jetzt zur Arbeit ist oder auch Dinge zu kaufen, die einen hohen Anteil haben, Nahrungsmittel beispielsweise, die sehr viel Energie brauchen, um hergestellt zu werden, die werden halt sehr viel teurer. Und eine Rentnerin gibt halt wahrscheinlich mit wenig Einkommen, mit sagen wir mal 1200 Euro Rente, gibt wahrscheinlich 500 Euro im Monat oder 400 Euro für Essen, für Trinken, für Dinge der Grundversorgung aus. Also sprich, ganz großen Anteil ihres Einkommens. Für mich jetzt mit einem guten Einkommen, ich gebe einen kleineren Anteil meines monatlichen Einkommens für Energie und Grundversorgung, also Essen aus. Und das heißt, eine Rentnerin hat eine viel höhere Inflation, als ich das jetzt habe. Das ist jetzt mal so ein erster wichtiger Punkt zu verstehen, was ist eigentlich Inflation.
Im Falle des Ukraine-Krieges sprechen viele auch von einer importierten Inflation. Gemeint ist damit, dass die Inflation nicht auf Faktoren in Deutschland zurückzuführen ist. Sie kommt von außen, von höheren Energiepreisen durch den Krieg, die wiederum Auswirkungen auf so gut wie alle Lieferketten und Produktionen haben und damit auch alles teurer machen. Auch bei mir hat das am Anfang zu einer etwas falschen Schlussfolgerung geführt. Ach, Gianni, mach dir keine Sorgen. Wenn du in ein paar Jahren studierst, dann endet die Inflation wieder und dann gehen die Preise auch wieder runter. Nee, so einfach ist es nicht. Wenn eine Inflation beginnt, steigen die Preise. Wenn eine Inflation endet, sinken sie aber nicht.
Die wichtige Unterscheidung ist zwischen Inflation und Preisen. Inflation heißt Preisveränderung. Das heißt, wenn die Inflation hoch ist, dann steigen die Preise sehr stark. Wenn die Inflation null ist, heißt es, die Preise bleiben gleich. Das heißt nicht, dass die Preise sinken. Sprich, wenn wir rechnen in diesem Jahr mit einer 8%igen Inflation, nächstes Jahr vielleicht nochmal mit 5% Inflation. Das heißt, die Preise werden in den nächsten anderthalb Jahren weiter steigen. Und hoffentlich werden wir dann auch wieder bei einer Inflation vielleicht bei 1-2% oder ne, niedrig sein. Das heißt aber nicht, dass die Preise sinken, sondern das heißt nur noch, dass die Preise nicht weiter steigen. Und ja, vielleicht, hoffentlich werden die Energiepreise auch vielleicht wieder ein bisschen runterkommen, aber andere Dinge werden dann vielleicht teurer werden. Heißt, wir werden uns dauerhaft auf höhere Preise einstellen müssen. Also wir werden nie wieder das Niveau von Ende 2021 oder Ende 2020 haben, wo Energie relativ günstig war, sondern wir werden auf Dauer mehr Geld fürs Heizen, auf Dauer mehr Geld fürs Autofahren, fürs Tanken bezahlen müssen. Und das ist eben die Realität, wenn man jetzt auch über Hilfen nachdenkt. Ich habe ja eben gesagt, die Inflation, daran kann niemand was in Deutschland ändern. Das Einzige, was wir tun können, ist, die Last anders zu verteilen. Und wenn man jetzt über Hilfen spricht, ne, sagen viele, oh, wir müssen jetzt mal hier eine einmalige Zahlung machen an die Rentnerin, damit die mal 300 Euro mehr Energiepauschale hat, dann ist doch alles gut. Sei, nee, ist dann vielleicht für 2 Monate was gut, aber danach, wenn diese Einmalzahlung ausläuft, sind die Preise immer noch hoch, der Schaden ist immer noch da. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Die Preise werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder aufs Vorkrisenniveau zurückgehen. Heißt, der einzige Schutz, den wir als Menschen haben, ist, wenn unsere Einkommen, das, was wir an Geld verdienen, zumindest so stark steigt wie die Inflation. Nur dann kann ich meinen Lebensstandard halten. Und ganz konkret für die meisten Menschen heißt es in diesem nächsten Jahr, mein Lohn, mein Arbeitseinkommen oder meine Rente oder das, was ich an Einkommen habe, wird weniger stark steigen als die Inflation. Heißt, ich werde weniger Kaufkraft haben, ich werde weniger Wohlstand haben. Und das ist letztlich die Konsequenz dieser importierten Inflation. Wir werden als Gesellschaft erst einmal für die nächsten Jahre weniger Wohlstand haben, weil mehr von dem, was wir produzieren, in der Form von höheren Preisen an Unternehmen, an Staaten im Ausland gezahlt werden wird.
Marcel hat die bisherigen Entlastungsmaßnahmen schon angesprochen, darunter die Einmalzahlungen, zum Beispiel in Form vom Kinderbonus. Für viele waren sie zwar hilfreich, das aber auch nur für einen kurzen Moment. Mir hat neulich eine Hartz-IV-Empfängerin auf Instagram geschrieben und es so gesagt, wie es ist. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Für die Hartz-IV-Empfängerin und für ihr Kind. Und auch die letzten Maßnahmen der bisherigen Entlastungspakete laufen diesen Monat aus. Neben dem 9-Euro-Ticket auch der Tankrabatt und obwohl es für Millionen von Menschen im September noch diese versprochene Energiepauschale von 300 Euro geben wird, sind das ja, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich 300 Euro. Denn nach der Versteuerung bleibt ungefähr nur noch ein Bruchteil davon übrig. Aktivistinnen wie ich und Sozialverbände haben damals schon die Löcher in den Paketen gesehen. Und nun wollte ich Marcel mal fragen, was seiner Meinung nach bei der Beschließung solcher Entlastungspakete zu beachten ist.
Jedes Entlastungspaket muss 4 Kriterien erfüllen. Es muss zielgenau bedürftigen Menschen helfen, also sprich Menschen, die verletzlich sind, Menschen, die vor allem wenig Einkommen, wenig Schutz haben. Zweitens muss es schnell gehen. Also so eine Idee hier über Einkommensteuer, kriegst du was zurück in 6 Monaten oder vielleicht Mitte nächsten Jahres, wenn viele Menschen mit wenig Einkommen sagen, nee, das geht nicht, ich brauche das Geld jetzt. Ich habe ja nichts Erspartes, ich kann ja nicht einfach mal hier was ein paar tausend Euro irgendwie vorstrecken, sondern ich brauche die Hilfe jetzt. Drittens, es muss ausreichend sein. Die ersten beiden Entlastungspakete, dazu haben wir eine wissenschaftliche Studie am DIW Berlin gemacht, die haben im Prinzip nur für die Menschen mit wenig Einkommen vielleicht 1/3 der zusätzlichen Kosten durch die hohe Inflation abgedeckt. Das heißt, 2/3 der Kosten bleiben nach wie vor bei den Menschen. Ja, also nochmal das Beispiel, 2.500 Euro Einkommen für eine vierköpfige Familie, 350 Euro mehr Kosten. Da haben sie vielleicht 100, 120 Euro an zusätzlichem Geld vom Staat bekommen. Das ist jetzt besser als nichts, gar keine Frage. Aber erstens ist es halt temporär und nicht permanent, aber es reicht halt nicht. Also zielgenau, schnell, ausreichend. Und das vierte ist klug. Und das ist fast immer das Wichtigste. Um es auf den Punkt zu bringen, das beste Instrument ist, den Menschen Geld zu geben. Und zu sagen, hier hast du Cash. Und du entscheidest, was du mit dem Geld machst, wofür du es brauchst. Und das sind die 4 Kriterien, die im Prinzip ein neues Entlastungspaket umsetzen muss. Die ersten beiden waren jetzt nicht schlecht. Die hatten durchaus einige gute Maßnahmen, aber noch nicht ausreichend. Und deshalb hoffe ich, dass die neue Bundesregierung eben in ihrem 3. Entlastungspaket diese 4 Kriterien ganz bewusst in den Mittelpunkt stellt und keine Geschenke verteilt, wie es eben der Tankrabatt war.
Ich beschäftige mich mit Entlastungspaketen vielleicht mehr als der ein oder andere und bin auch immer wieder schockiert davon, wie sich ganz schnell falsche Narrative in den Medien entwickeln. Manchmal fängt das auch nur mit einem misslungenen Framing an. Als Christian Lindner diesen Mittwoch ein paar neue Maßnahmen vorgestellt hat, hat es nicht lang gedauert, bis überall von einem neuen Entlastungspaket die Rede war. Und das hört sich erstmal so an wie ein ganz großer, etappenweiser Plan zur bürgerlichen Entlastung. Wenn man sich dann aber mal die Pressekonferenz anschaut, was soll ich da schon sagen? Am auffälligsten ist wohl, erstens soll das Kindergeld steigen und zweitens der Grundfreibetrag für die Einkommensteuer. Wenn man da mal länger über dieses Pseudopaket nachdenkt, und mich beunruhigt by the way auch, dass diese Pakete gefühlt immer kleiner werden, aber naja, es fällt einem auf, auch bei diesen Geschichten gibt es Löcher. Nehmen wir mal den Grundfreibetrag für die Einkommensteuer. Für alle, die wie ich noch nicht Vollzeit arbeiten gehen, Grundfreibetrag ist der Teil des Lohns, der nicht besteuert wird. Also es gibt sozusagen einen festen Betrag unseres Jahreseinkommens, der nicht von irgendwelchen Finanzämtern angefasst werden darf. Dieser Einkommensteil darf nicht versteuert werden. Und wenn dieser Teil steigen soll, heißt das logischerweise, ein größerer Teil des jährlichen Einkommens wird nicht versteuert. Wenn mir weniger Steuern abgezogen werden, das hört sich ja erstmal geil an, die Sache ist aber die. Leute, denen es in unserer Gesellschaft richtig schlecht geht, die liegen mit ihrem Jahreseinkommen sowieso schon längst unter dem Grundfreibetrag. Momentan liegt der Grundfreibetrag, also das, was vom Einkommen unberührt bleibt, bei ungefähr 10.000 Euro. Wenn eine armutsbetroffene Person jetzt aber weniger als 10.000 Euro im Jahr verdient, dann bringt es ihr ja auch gar nichts, wenn es auf einmal heißt, Leute, jetzt besteuern wir nur noch ab 10.500 Euro. Und das heißt, diese Freibetragserhöhung kommt Reichen viel mehr zugute als den Ärmsten. Die Kriterien, die Marcel eben genannt hat, zielgenau dies, das, werden also nicht eingehalten. Und das sieht nicht nur Marcel so, das sagen auch Sozialverbände und sogar die anderen Koalitionsparteien. Awkward. Vielleicht sollte man ja nochmal am Wording arbeiten, wenn man solche Ideen als Entlastung bezeichnet. Und vielleicht sollte man versuchen, die Verteilungsfrage fair und sozial gerecht zu beantworten und nicht mit Lippenbekenntnissen wie Entlastung den ärmsten BürgerInnen falsche Hoffnungen machen. Und apropos Hoffnungen, diese ganzen Entlastungspakete aside, erhoffen sich viele Angestellte, gerade auch Lohnerhöhungen von ihren Arbeitgebern. Bisher konnte das aber größtenteils verhindert werden, mit einem Horrorszenario, das von manchen in der Politik, aber vor allem auch in der Industrie, an die Wand gemalt wird. Das Narrativ lautet ungefähr so: Mit Lohnerhöhungen erhöhen wir auch die Unternehmenskosten. Unternehmen müssen das dann wieder an VerbraucherInnen weitergeben, also die Preise wieder teurer machen und naja, dann müsste darauf ja wieder eine Lohnerhöhung folgen. Und dann würden wieder die Unternehmenskosten steigen, die Preise hochgehen und man müsste wieder den Lohn erhöhen. Und das halt over und over. Man versucht da sozusagen eine Chain Reaction zu sehen und bezeichnet das dann als Lohnpreisspirale. Noch nie habe ich so viel Gerede über die Lohnpreisspirale wahrgenommen wie in dieser Zeit. Und ehrlicherweise ist ja vieles davon auch heiße Luft. Ein ganz typisches Symptom einer Zeit, die eines Systemwandels bedarf, und ein typisches Instrument rückwärtsgewandter, um diesen Wandel zu verhindern. Als die Klimastreiks angefangen haben, gab es auf einmal eine ganz große Debatte in der Öffentlichkeit, die ungefähr so ging: Oh, das mit dem Klimaschutz, das können wir nicht so machen, das spaltet die Gesellschaft, das macht die Ärmeren noch ärmer. Und auch schon seitdem höhere Regelsätze für Hartz IV diskutiert werden, gibt es Stimmen, die sagen, oh, können wir nicht machen, dann haben wir eine Massenarbeitslosigkeit, weil niemand mehr das Gefühl hat, arbeiten gehen zu müssen. In dieser Stunde ist die Lohnpreisspirale das neue Gespenst. Leute, Lohnerhöhungen sind die Teufelsspirale, das können wir nicht bringen, das zerstört uns. Tja, und mal wieder muss ich leider sagen, Fake News, überall.
Es wird bewusst Angst geschürt von Einzelnen oder einigen Bereichen, von Unternehmen, von Arbeitgebern, von manchen Leuten, die gut verdienen, von manchen politischen Parteien. Wahrheit ist, es gibt überhaupt keine Anzeichen für eine Lohnpreisspirale. Erstmal zur Logik der Lohnpreisspirale. Das Argument ist, die Gewerkschaften irgendwie 10% Lohnerhöhung fordern, Inflation ist 8% und die können sich auch noch durchsetzen, die Gewerkschaften. Ne? Nehmen wir mal an, die könnten sich durchsetzen, dann mussten die Unternehmen 10% mehr zahlen und sagen dann, dass ich kann nicht hier irgendwie höhere Energiepreise haben und gleichzeitig noch so starke Lohnanstieg. Ich muss jetzt Leute entlassen oder im schlimmsten Fall gehe ich bankrott und muss zumachen. Oder ja, im anderen Fall, ich muss dann eben die Preise so stark hochsetzen, dass dann eben die Inflation angeheizt wird. Und das ist so die Sorge. Was schon grundfalsch dran ist, ist die Annahme, dass Löhne der auslöhnende Faktor ist. Im Augenblick sind es importierte Energiepreise, sind übrigens auch viele Unternehmen, die ihre Preise hochsetzen, weil sie sagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Inflation ist ja jetzt auch nicht ein schwarzes Loch, ne? Also Inflation heißt, wenn du 1 Euro mehr zahlen musst für das Produkt, das du bisher für 1 Euro weniger gekauft hast, dann kommt das irgendeinem zugute. Das verschwindet ja nicht irgendwo, wie gesagt, in einem schwarzen Loch, sondern irgendjemand anders kriegt den Euro. Und es ist nicht nur Herr Putin und Gazprom, die den Euro kriegen, sondern eben auch deutsche Unternehmen. Das sehen wir auch, ne? Also es gibt durchaus einige Unternehmen, die Rekordgewinne im Augenblick machen. Und das sind nicht nur die Mineralölkonzerne, aber das sind auch schöne Beispiele, ne? Die auch die westlichen Mineralölkonzerne verdienen sich dumm und dusselig im Augenblick. Was wir sehen, ist nicht eine Lohnpreisspirale im Augenblick, sondern es ist eher eine Preis-Preisspirale, höhere Energiepreise. Einige Unternehmen sagen, ah, gute Gelegenheit, ich setze auch mal meine Preise hoch, weil ich wollte immer schon mal da auch meine Margen ein bisschen erhöhen. Was haben wir an Lohnentwicklung? Wir rechnen dieses Jahr mit 4,5% Lohnsteigerung bei einer Inflation von 8%. Das heißt, die meisten Menschen haben 3,5-4% weniger Kaufkraft in der Tasche. Also die Differenz zwischen dieser Inflation von 8%, dass die Leute mehr zahlen müssen für den gleichen Warenkorb, für den gleichen Konsum. Gleichzeitig haben wir eine relativ gute Produktivitätsentwicklung. Also es ist jetzt nicht so, dass die Unternehmen sagen, ich habe hier höhere Löhne, aber die Leute leisten nicht mehr. Doch, also die Leute leisten auch mehr mit ihrer Arbeit in diesem Jahr, als was sie noch im letzten Jahr haben leisten können. Nehmen wir mal das Beispiel Mindestlohn. Der Mindestlohn wird zum 1. Oktober auf 12 Euro erhöht. Und wir berechnen, dass das ungefähr 0,5 Prozentpunkte einmalig die Preise, also einmalig die Inflation nach oben drückt. Bei einer Inflation von 8% gehen wir dann irgendwie auf 8,4 oder 8,5%. Aber im Gegenzug haben fast 10 Millionen Menschen in Deutschland, Beschäftigte in Deutschland, auf einmal deutlich höheren Stundenlohn. Wäre das wirklich so schlimm? Oder ist das wirklich so schlimm, dass der Anstieg des Mindestlohns die Inflation um 0,4 Prozentpunkte nach oben setzt? Ich würde sagen, nein. Also das ist nichts, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie eine Katastrophe und das wird jetzt irgendwie die deutsche Wirtschaft in den Ruin treiben oder die Arbeitslosigkeit erhöhen. Der dritte und letzte Punkt für mich, vielleicht das noch zu erwähnen, ist, viele sagen, ja, guck mal, was in den 70er Jahren passiert ist. In den 70er Jahren war das gar nicht so dramatisch in Deutschland mit einer Lohnpreisspirale. In anderen Ländern vielleicht, aber bei uns nicht. Heute werden weniger als die Hälfte der Jobs in Deutschland über Tarifverträge abgedeckt. Das heißt, die Mehrheit der Deutschen hat gar nicht die Möglichkeit zu sagen, hier gib mir mal 20%, 10% mehr Lohnsteigerung, sondern die verhandeln ziemlich individuell. Also auch aus dem Grund sehe ich es für die Zukunft nicht wirklich. Also wie gesagt, ich halte das für so ein Alibi-Argument. Es ist leicht in dieser schwierigen Situation, den Beschäftigten, dem kleinen Arbeiter, der kleinen Arbeiterin die Schuld für die Inflation zu geben. Aber das ist, wie gesagt, ziemlicher Humbug und widerspricht eigentlich jeglichen Fakten, die wir sehen.
Hört euch mal diese Fakten an. Die Armutsquote in Deutschland ist im vergangenen Jahr wieder angestiegen, wie vor kurzem der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem Bericht veröffentlichte. Mittlerweile liegen wir bei ungefähr 16,6% der Bevölkerung. Es sind ungefähr 13,8 Millionen Menschen, die in Armut leben. 13,8 Millionen Menschen. Und wie wir bereits im Prolog besprochen haben, sieht es weltweit nicht anders aus. Falls ihr euch erinnert, in Deutschland dominiert relative Armut, in anderen Ländern ist aber auch ein Anstieg der absoluten Armut zu sehen, die sich dann in der Obdachlosigkeit und Hungersnot äußert, Dinge, die in der derzeitigen Welthungerkrise auch einen immer größeren Raum einnehmen. Und das alles unserem Ziel zum Trotz, Armut global zu überwinden oder Hunger in allen Regionen der Welt zu beenden, bis 2030, na holla die Waldfee. Ich habe Marcel deshalb mal um eine Einschätzung der Armutsentwicklung sowohl in Deutschland als auch global gebeten.
Die Armutsentwicklung in Deutschland wird als Konsequenz der Inflation deutlich Anstieg sehen. Also wir werden mehr Menschen haben, die in Armut rutschen. Jetzt muss man sehr vorsichtig sein, ne? Also wenn man weltweit von Armut spricht, haben die meisten Leute im Hinterkopf Menschen, die nicht genug zu essen haben, die kein Dach über dem Kopf haben. Wir sind ein sehr, sehr reiches Land. Wir haben einen starken Sozialstaat. Also das ist zumindest für die allermeisten in Deutschland jetzt kein Thema, dass sie nicht genug zu essen haben. Deshalb muss man unterscheiden zwischen absoluter Armut und relativer Armut. Und das offensichtlich größere Problem ist, dass wir nach Schätzungen der Weltbank und auch der Vereinten Nationen in diesem Jahr, ja, oder in den kommenden Monaten einen Anstieg der absoluten Armut von über 100 Millionen Menschen haben werden. Also über 100 Millionen Menschen, die durch die höheren Preise, vor allem für Lebensmittel, nicht mehr genug zu essen haben. Ganz konkretes Beispiel sind Äthiopien, sind Jemen. Die müssen beispielsweise ihren Weizen importieren für Grundnahrungsmittel Brot. Und weil es halt ein sehr trockenes Klima ist, können die dort nicht wirklich Weizen anbauen. Viele denken, oh, naja, okay, dann kostet das Heizen und das Nahrungsmittel halt 300 Euro mehr im Monat. gut, ist nicht so schön, muss ich ein bisschen was von meinem Ersparten nehmen oder kann weniger sparen, aber ich krieg's irgendwie hin. Nur wir haben in Deutschland eben extrem viele Menschen, die nicht nur wenig Arbeitseinkommen oder soziale Leistungen hatten, sondern auch kein Erspartes haben. Die haben also keine Rücklagen, die haben keinen Schutzmechanismus. Und für Deutschland heißt halt Armut nicht unbedingt eine absolute Armut, wie ich es eben beschrieben habe für Jemen oder Ägypten, sondern relative Armut. Da geht es um soziale Teilhabe. Also sprich, wenn ich jetzt eine vierköpfige Familie habe, die 2.500 Euro Einkommen hat im Monat, und soll jetzt auf einmal 350 Euro mehr für Heizen, für Arbeitsweg, für Nahrungsmittel zahlen, dann müssen die irgendwo sparen, weil die allermeisten sagen, ich brauche jeden Cent von den 2.500 bisher, jetzt habe ich 350 Euro mehr Kosten, das heißt, ich muss es irgendwo anders einsparen. Die dann ihre Kinder, die ins Kino gehen wollen, sagen, nee, du, das können wir uns nicht leisten, oder mal eine Reise gemeinsam machen wollen, sagen, nee, das können wir uns nicht leisten. Und das, was wir als relative Armut bezeichnen, also soziale Teilhabe, die Gesellschaft wird zunehmend polarisiert. Es gibt zunehmend Menschen, die eben nicht an Dingen teilnehmen kann, die bedeuten, Teil der Gesellschaft zu sein. Dieses Armutsrisiko, davon haben wir ungefähr 17% in Deutschland, also ungefähr jede Sechste ist davon in Deutschland betroffen. Das ist ungewöhnlich viel für ein reiches Land. Also wir sind ein relativ ungleiches Land in Deutschland. Diese Zahl ist in den letzten 10, 15 Jahren gestiegen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit als Konsequenz dieser Krise jetzt weiter steigen. Ganz konkret als Indikation haben wir, mehr Menschen gehen zur Tafel und holen sich da ihr Essen, weil sie sagen, ich kann anders nicht einsparen. Das heißt, ich brauche Nahrungsmittel, die irgendwo kostenlos sind, wo ich die kostenlos bekommen kann. Und das ist letztlich auch ein Armutszeugnis für so ein reiches Land, wenn halt immer mehr Menschen sagen, ich muss da zur Tafel gehen, und weil sonst komme ich nicht über die Runden.
Wenn man sich mal zu der Tafel etwas beliest, bemerkt man aber schnell, wie überfordert die da eigentlich sind und warum sie auch immer mehr von ihnen schließen müssen. In Zeiten, in denen Leute mehr und mehr von ihnen abhängen, ist das aber fatal. Man könnte es aber auch fatal nennen, dass überhaupt immer mehr Menschen zur Tafel gehen müssen. Marcel betrachtet das auch als Symptom eines Staates, in dem viele Menschen keine Rücklagen, Klammer auf, mehr, Klammer zu, haben, um in diesen Zeiten finanziell abgesichert zu sein. Und das, so Marcel, ist eine von den zwei großen Schwächen, die er im deutschen Sozialstaat sieht.
Wir haben zwei große Probleme. Das erste Problem ist, dass wir ungewöhnlich viele Menschen haben in unserem Land, die von den Sozialsystemen abhängen oder staatlichen Leistungen, wie zum Beispiel der gesetzlichen Rente. Wir haben also ungewöhnlich viele Menschen mit wenig Einkommen und wenig Erspartem. Das heißt, die Last auf dem Sozialstaat ist extrem groß. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Krise haben, wie wir sie im Augenblick haben, dass die Kaufkraft der Menschen, also das Einkommen, weniger wert ist und sie sich weniger leisten können, dann sind sie eben auf den Sozialstaat angewiesen. Sie haben eben häufig nicht selber die Möglichkeit. Das heißt, da ist der Sozialstaat in der Pflicht, Leistung zu erbringen. Das ist also das erste Problem, ist diese Abhängigkeit vom Sozialstaat von so vielen Menschen. Das zweite Problem, dass wir keinen Mechanismus in diesem Sozialstaat haben, wirklich die Menschen genau zu identifizieren, die Hilfe brauchen. Also sprich, wenn der Staat, was ich jetzt meine beste Maßnahme wäre, zu sagen, jeder Mensch, der in einem Haushalt lebt, mit weniger als 40.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr, kriegt 100 Euro im Monat zusätzlich. Das ist, was wir berechnet haben, was man ungefähr bräuchte für eine Familie mit wenig Einkommen, damit man diese höheren Kosten im Augenblick bewerkstelligt. Also 400 Euro für eine vierköpfige Familie im Monat, und zwar jeden Monat. Idealerweise würde man sagen, okay, der Staat setzt das jetzt um. Alle mit weniger als 40.000 Euro Haushaltseinkommen kriegen jetzt die 100 Euro im Monat. Fertig wär's. Da bräuchte man nur dieses eine Instrument, sonst gar nichts. Das Problem ist, der Sozialstaat kann das nicht. Es gibt nirgends die Informationen, es gibt sie überall, aber sie sind nicht so zusammengeführt, dass diese verschiedenen Elemente des Sozialstaats ermöglichen, dass man schnell die Leute identifiziert und ihnen schnell Geld zukommen lässt. Also es ist so bürokratisch, so komplex. Viele der sozialen Leistungen sind an Bedingungen geknüpft. Du musst nachweisen, dass du kein Vermögen hast oder irgendwo keine zusätzlichen Einkünfte und letztes Jahr Steuern gezahlt hast und da registriert bist. Und das macht es so komplex, dass der Sozialstaat im Augenblick gar nicht in der Lage ist, das zu leisten, was er eigentlich leisten müsste.
Ich habe Angst vor dem Winter. Es geht mir gar nicht so sehr um das Frieren, sondern darum, meinen Kindern noch ein Dach über dem Kopf geben zu können. Ich weiß nicht, wo ich einziehen soll, wenn ich ausziehen muss. Mittlerweile sind alle WGs und Wohnungen so teuer, dass ich überlege, mein Studium einfach ganz zu schmeißen. Wenn das 9-Euro-Ticket ausläuft, komme ich nicht mehr zur Arbeit. Denn der Sprit ist für mich zu teuer, damit ich ihn bezahlen kann, und der Nahverkehr dann auch wieder. Mir beschert es nicht nur als Aktivist Sorgen, solche Nachrichten zu bekommen. Ich frage mich, wo ich hingehen soll, was ich machen soll, wie ich verfahren soll, wenn ich volljährig bin und nicht mehr in die Schule gehe. Katja hat neulich gesagt, für Jugendliche steht so vieles auf dem Spiel, denn es geht ja auch um Zukunft. Und per se ist ja das Markenzeichen von solchen Krisen wie Inflation oder Klima, Zukunft zu zerstören. Konkret bedeutet das gerade, nicht mehr die Ausbildung machen zu können, die man wollte, oder die Universität zu besuchen, die man davor noch besuchen konnte, weil das Geld dafür jetzt nicht mehr ausreicht. Für junge Menschen steht hier Zukunft auf dem Spiel und schließlich gibt es niemanden, der die Zukunft in einem schlecht bezahlten Job mit beschissenen Arbeitskonditionen verbringen möchte, auch wenn uns die Politik manchmal den Eindruck übermittelt, dass irgendwer das anscheinend machen muss. Die Ampelregierung schafft es von dem, wie ich es aus Nachrichten, wie ich sie gerade vorgelesen habe, wahrnehme, nicht auf diese Ängste von Jung und Alt zu reagieren. Ansonsten hätte man wohl schon längst ein neues Entlastungspaket für die nächsten Monate, in denen es voraussichtlich erst richtig hart wird, zugelassen. Stattdessen kocht gerade jeder in der Ampel sein eigenes Süppchen, einige Regierungsmitglieder fordern die Verlängerung des 9-Euro-Tickets, andere, oder zumindest einer, ist vehement dagegen. Fakt ist aber auch, mit sozialpolitischer Spaltung in der Regierung werden wir es nicht schaffen, die soziale Spaltung in der Gesellschaft zu verhindern.
Meine größte Sorge im Augenblick ist gar nicht so sehr die Inflation und der Krieg jetzt für Deutschland wirtschaftlich gesehen oder sozial gesehen, sondern die fehlende Solidarität, die wir in Deutschland haben. Dass jeder für sich denkt und fordert. Ne? Die Unternehmen fordern, sagen, wieso die Privaten, wieso sollen die den Vorrang haben bei der Gasversorgung von den Unternehmen? Das gilt nicht. Nee, die sollen mal schön frieren im Winter und eine Decke und Pullover anziehen. Wir wollen genug haben. Innerhalb der Bundesregierung gibt es den riesigen Streit, ne? Dass die einen wollen ja soziale Leistungen erhöhen und Menschen mit geringem Einkommen entlasten. Der nächste, eine gewisse Partei, ohne sie jetzt beim Namen zu nennen, sagt, wir wollen eher Autofahrer entlasten und wir wollen Einkommensteuerreform machen. Ne? Also wir wollen die Einkommensteuer, die kalte Progression abschaffen, weil das ist ja unfair, dass die Leute jetzt da mehr Steuern zahlen. Klar, es ist unfair. Nur Einkommensteuerreform, entweder den Grundbetrag nach oben zu setzen und gleichzeitig dann auch noch die kalte Progression abzufedern, würde den deutschen Staat 20 Milliarden Euro jedes Jahr kosten. 20 Milliarden Euro. Und 70% davon kommt den oberen 30% zugute. Und die unteren 40% kriegen so gut wie gar nichts. Ne? Und das ist volle Kraft dieser Verteilungskampf. Jeder kämpft um das Stück Kuchen. Jeder möchte das Größte haben und klar, die schon das größte Stück Kuchen haben, sagen, ich will doch da nicht was von abgeben, sondern das soll mindestens so groß bleiben, wie es im Augenblick ist. Und das macht mir große Sorge, denn Gesellschaften, die ein hohes Maß an Solidarität haben, hohes Maß an gesellschaftlichem Zusammenhalt, sind die große Krisen wie Pandemien, auch wie Krisen, wie Wirtschaftskrisen, wie hohe Inflation, wie jetzt Kriege, Pandemien deutlich besser bewerkstelligen, sowohl sozial, politisch, aber auch ökonomisch im Vergleich zu Gesellschaften, die halt hoch individualistisch sind, bei denen wir diese Verteilungskämpfe sehen. Und das ist meine größte Sorge, dass wir uns gegenseitig zerlegen, gegenseitig hier streiten, damit auch wirtschaftlich und selbst einen Schaden zufügen. Und letztlich Putin bekommt das, was er will, nämlich dass er uns spaltet, dass er uns politisch so schwächt, dass wir uns selber zerfleischen. Und das ist meine Befürchtung, was wir im Augenblick sehen. Einen großen Verteilungskampf um das größte Stück Kuchen und die, die ja wirklich Hilfe brauchen, nämlich Menschen mit geringem Einkommen, Menschen, die verletzlich sind, die wenig Rücklagen, wenig Vorsorge haben, dass die auf der Strecke bleiben. Das ist meine größte Sorge im Augenblick.
Als Aktivist stelle ich mir momentan immer wieder die Frage, was wir auf der Straße tun können, um sicherzustellen, dass niemand auf der Strecke bleibt. Diesen Tatendrang, würde ich es fast nennen, bemerke ich aber auch bei anderen und zum Glück wird er gerade durch das 9-Euro-Uprising zum Leben erweckt. Aber was wir in den nächsten Monaten im Blick auf den Winter tun können, darüber wollte ich heute mit einem Fellow-Aktivisten sprechen. Deshalb habe ich Maximilian gebeten, mal in meinen Podcast zu kommen. Maxi kommt aus Kiel, ist politisch und aktivistisch aktiv und war auch schon von Stunde 1 bei Fridays for Future. Ich habe Maxi bei einer Demo kennengelernt und mittlerweile ist er zu einer meiner engsten Aktivistinnenfreunde geworden. Keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Vielleicht könnte man ihn auch sowas wie einen Kollegen nennen. Deshalb viel Spaß bei diesem kleinen Kollegengespräch und danke, Maxi, dass du uns in Soziales Deutschland von deinem Blickwinkel auf die Inflation erzählst, die viele Schüler, Studierende und Azubis gerade unfassbar hart trifft. Hi, Maxi.
Hey, na? Wie geht's dir, Gianni?
Ja, mir geht's ganz gut. Schöner sonniger Tag, jetzt dieses schöne Interview. Und ich freue mich so, dass du mit dabei bist. Warst du eigentlich überrascht, als du eine Einladung von mir bekommen hast?
Ich freue mich über jede Einladung und jede überrascht mich auch ein bisschen. Deswegen ja.
ja, das Ding ist, ich das sollte schon immer die Inflationsfolge werden. Und ich hatte einerseits halt Marcel Fratscher eingeplant, aber wollte auch unbedingt dieses meine betroffenen Perspektive mit einbinden, weil ich das glaube, also es ist ja aufgrund dieser derzeitigen Situation, wie akut dieses Problem der Inflation ist und der Preissteigerung, war es einfach, hat sich richtig angefühlt, jetzt hier eine Person einzuladen, die das halt gerade richtig miterlebt.
Hast du die einzige arme Person in deinem Umfeld eingeladen?
Mich. Naja, also es ging auch, ich habe auch erst überlegt, wen ich einlade. Und ich glaube, da muss man dazu sagen, der Podcast wird hauptsächlich von jungen Menschen gehört, also von Menschen meines Alters, ich glaube Menschen aus meiner Schule, aber vor allem auch anderen AktivistInnen. Und da junge Menschen ja in dieser Situation, und ich glaube, das wird auch oft unterschätzt, da sie ja als Studierende, als Azubis, die ihre eigene Wohnung haben oder vielleicht ihre WG, die sie bezahlen müssen oder auch einfach das Semester, ja, also ich glaube, das wird chronisch unterschätzt, wie die Inflation gerade auf sie zurollt. Und ja. Deswegen wollte ich unbedingt jemanden einladen, der ne, vielleicht nicht mehr zur Schule geht, gerade in so einen frischen neuen Job gestartet ist, vielleicht mit dem Studium oder der Ausbildung fertig ist und uns mal erzählen kann, wie das so als junge Person, die ja meistens auch nicht so viel Geld in der Tasche hat, um ihr Leben perfekt finanzieren zu können in diesen Zeiten, aussieht in ihrem Alltag und vielleicht auch in meiner Zukunft, weil du bist ja vielleicht ich in 3 Jahren, aber du hast ja einen Job, ne? Du studierst ja nicht mehr.
Ich habe sozusagen einen kleinen Job, den ich mache. Ich bekomme eine kleine Aufwandsentschädigung im Kreistag, deswegen, ich technisch gesehen bin ich, glaube ich, trotzdem armutsgefährdet, so. Aber ich kenne das sozusagen, ich weiß, ich komme von einer alleinerziehenden Mutter, wir hatten oft Hartz IV und da weiß ich, das ist nochmal viel, viel brenzlicher als jetzt meine Situation, in der ich bin. Natürlich merke ich jetzt schon die Preisanstiege bei der Nahrung. Natürlich merke ich schon, wenn mein Vermieter mir jetzt, also das ist krass, mein Vermieter hat jetzt letztens angerufen und meinte, ja, wir müssen jetzt auch die Nebenkosten erhöhen, wahrscheinlich 2-3 Mal höher. Oh. Und das ist halt richtig, wenn du dir überlegst, Nebenkosten sind gerade bei mir irgendwie 70 Euro, Scheiße. 80 Euro und da bin ich noch in einem guten Feld mit eigentlich. Ja. Wenn du dir jetzt.
Und du hast jetzt eine kleine Wohnung, ne?
Ich habe eine Wohnung.
Übrigens, funny thing, ich bin vor der Aufnahme nochmal durch meine Unterlagen gegangen und habe gesehen, dass du der erste Gast bist, der nicht aus Berlin kommt. Das sollte man ja vielleicht auch noch erwähnen.
Genau. Ich bin in Rendsburg, in Schleswig-Holstein, im echten Norden. Nee, es ist alles spürbar. Ich habe vor allen Dingen Angst vor den nächsten Monaten, vor dem Winter, weil ab da werden halt die Nebenkosten richtig teuer. Mhm. In meinem Umfeld sagen auch eigentlich alle ja, also, aber das sind ja, glaube ich, in vielen, die jetzt schon anfangen und zu sagen, ja, im Winter, da hole ich halt die Decken raus und mache das halt dann so mit der Heizung.
Ja, bei uns auch. Sag mal, hast du Angst vorm Frieren?
Also ich bin mir relativ sicher, also ich stelle mich darauf ein, dass ich meine Heizung nicht anschmeißen möchte, weil es so teuer ist, ja.
Ja, ich frage, weil ich habe in den letzten Monaten in der öffentlichen Debatte ganz oft so ein schiefes Narrativ wahrgenommen, würde ich es jetzt mal nennen, in dem oft die Frage um den Verzicht gestellt wurde. Und oft so wurde in den Raum geschmissen, ja, das spaltet uns, wenn wir jetzt verzichten müssen, wenn wir jetzt frieren müssen. Davor haben die Menschen Angst. Das sind Horrorszenarien, das ist furchtbar. Natürlich ist es nicht schön zu frieren, aber ich glaube, das, was uns spaltet und was uns so als Gesellschaft vielleicht auch instabil macht, ist gar nicht diese Verzichtssache, sondern eher die Frage, wie verteilen wir das? Wie verteilen wir den Verzicht? Wie verteilen wir die Last, die es jetzt zu schleppen gilt für uns? Diese Frage wurde durch diese Diskussion um den Verzicht, den es ja sowieso geben muss für Frieden oder gegen Krieg, die wurde dadurch in den Hintergrund geschoben. Ne? Also es stand ganz oft so im Raum, boah, Leute, wir können nicht damit umgehen, wenn wir jetzt frieren müssen. Das geht nicht, das funktioniert nicht, dann brechen wir zusammen, dann werden die Menschen unzufrieden. Aber es wird ja ein gewisser Teil an Menschen unzufrieden sein. Diejenigen, die es sich nicht mehr leisten können zu heizen und die dann frieren müssen.
Andere wiederum in unserer Gesellschaft werden, wenn wir das nicht sozial gerecht ausgestalten in dieser Krise, nicht frieren müssen, weil sie sich das Heizen noch leisten können. Also die Frage, die wütend macht, ist nicht die Frage um den Verzicht selbst, sondern die Frage um, wie verteilen wir diesen Verzicht? Ne, und so Verteilungsfragen haben ja zur Konsequenz, dass wir uns mal mit den Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Und man hat es aber geschafft, dieses Fass sozusagen, was man hätte öffnen können oder was ich auch hätte öffnen müssen, hat man so ganz raffiniert geschafft zuzuhalten, indem man gesagt hat, ja nee, ne, also Übergewinnsteuer, Vermögensteuer, Lohnerhöhung, das hat man alles ganz schnell abgetan. Und man hat es sozusagen immer wieder mit diesen Horrorszenarien, ne, überblendet und gesagt, Leute, wir können uns das gerade alles nicht leisten so, oder wir können das auch nicht, wir können unsere Wirtschaft nicht noch mehr in die Irre treiben, wenn wir jetzt irgendwie eine Vermögens- oder eine Übergewinnsteuer machen, weil wir müssen jetzt den Fokus darauf legen, dass wir im Winter nicht frieren, obwohl sich das ja vielleicht auch gar nicht mehr so verhindern lässt. Wir es natürlich versuchen sollten, so wie es geht, einzugrenzen. Und das ist jetzt auch sehr zugespitzt formuliert so, es gibt ja auch noch andere Dinge, die uns beschäftigen werden, nicht nur das Frieren. Aber verstehst du, was ich meine? Viele Gerechtigkeitsfragen sind dadurch aus dem Diskurs einfach verschollen. Und was ganz interessant zu beobachten ist, wenn man mal drauf achtet, gewinnen diese Diskussionen langsam wieder an Fahrt in der Öffentlichkeit. Also es gibt jetzt seit ein paar Tagen oder seit einer Woche so eine Second-Round-Diskussion über die Übergewinnsteuer und wie sinnvoll das ist, weil man sie beim ersten Mal abgetan hat, gesagt hat, das geht aus diesen und diesen Gründen nicht. Aber jetzt der Winter langsam näher rückt und ich glaube, bei den Menschen auch langsam so eine Angst eintritt, weil dieser Verzicht, dieser extreme Verzicht, den es im Winter geben wird, der immer näher rückt und man sozusagen bemerkt, okay, scheiße, vielleicht wird es nicht von denjenigen, die mehr Geld haben, ein bisschen mehr geschultert, weil die Ärmsten es einfach nicht so schultern können.
Hundertprozentig. Also das ist ja nicht nur eine Angst, das passiert ja immer. Also es ist ja immer, wie es passiert. Auch jetzt sehen wir es ja gerade, die Ölkonzerne machen dicke Gewinne. Wir haben die, ich glaube, EU-Kommission, die UN, die gesagt haben, jetzt macht man eine Übergewinnsteuer, weil also das sind jetzt keine, das ist jetzt nicht das sozialistische Zentralkomitee, auch wenn das gerne die Rechtsextremen so bezeichnen, da die beiden Institutionen. Aber da jetzt dann mal zu sagen, UN kann man ja noch sagen, okay, Klima haben die auch auf dem Schirm, aber die EU-Kommission, also die ist ja sonst normalerweise völlig ab vom Schuss. Dass Deutschland da gerade nicht Übergewinnsteuer macht, nicht ordentliche Entlastung macht, die ja auch die Wirtschaft stimuliert. Also es ist ja wirklich nicht so, als würdest du soziale Maßnahmen machen in so einer Krise, wo wir importierte Inflation haben, weil wir einen Preisschock von Grundstoffen für Nahrung, für Energiepreise haben, die einfach an allen Lieferketten haut das ja rein. Und wenn du da dann, statt zu stimulieren, deine Wirtschaft auch mit sozialen Maßnahmen, dass du die Kaufkraft nach oben bringen kannst, deine Binnenkaufkraft, weil auch unsere Exporte sinken, und stattdessen sogar auf eine Übergewinnsteuer verzichtest, um wenigstens irgendwas aufzuwiegen von den Gewinnen, dann sind wir in einer totalen Umverteilungsmaschinerie. Und deswegen würde ich sagen, das ist nicht nur eine Angst, sondern das ist was passiert.
Ich habe neulich Markus Lanz geschaut, also mache ich öfters, also mache ich nicht nur einmal, aber da saß ein SPD-Politiker, ich weiß um ehrlich zu sein nicht, wie er heißt, und hat gesagt, er hat wirklich große Angst davor, dass jetzt im Winter, wenn es sozusagen diesen Showdown gibt, also vor dem jetzt alle Angst haben, dass dann die Rechten, dass denen das in die Hände spielt und dass die sich sozusagen gerade schon warm machen, ne? Und sich vorbereiten für extreme Demonstrationen, Menschen, die auf die Barrikaden gehen, alles sowas. Siehst du das auch so?
Ich glaube, die Rechten sind immer gut darin, Proteste für sich zu benutzen und Öffentlichkeit zu generieren, weil die Rechten haben einfach viele, viele, die sind ja widerwärtig in ihren Anschauungen, ne? Aber die sind ja leider einfach gut darin, Werbung für diese Anschauungen zu machen. Egal, ob ich jetzt sage, dass die Werbung auch wieder eklig ist und schreckliche Methoden verfolgt, die sind einfach überall. Die schaffen es, in so eine Bewegung reinzugehen. Niemand hat am Anfang von Corona geglaubt, dass das irgendwie drehbar ist. Und auf einmal hast du ein halbes Jahr später gehabt, dass die Gertrude von nebenan damit auf der Demo ist. Und dann irgendwie sagt, oh Freiheit, wir stürmen jetzt den Bundestag, ihr Schweine. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und deswegen, die Gefahr ist die ganze Zeit da. Und ich glaube, wir können sie nur kontern, wenn wir aktiv dagegen anarbeiten als demokratische und progressive Zivilgesellschaft.
Wie siehst denn du das? Ich glaube, bei Aktivistinnen ist ja auch so der Drang da, was zu tun. Denkst du, dafür braucht es eine neue Bewegung, die sich jetzt speziell auf Entlastung ausrichtet?
wir haben ja viele Institutionen. Wir haben ja viele Organisationen, wir haben viele Bewegungen. Wir haben auch extrem viele kluge Köpfe. Wir haben eigentlich, wenn man so möchte, wenn man mal die ganzen progressiven Institutionen, Organisationen, Bewegungen, die wir haben, nebeneinander legt, deren Ressourcen, was haben die an Geld, was haben die an Campaignerinnen, was haben die an Mitarbeiterinnen, was haben die an Abgeordneten und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich ein breiter Blumenstrauß. Die Rechten legen das zusammen. Ich glaube nicht, dass wir das auf die gleiche Art und Weise zusammenlegen könnten, aber eigentlich haben wir viele Ressourcen an der Hand. Hm. Wir müssten sie nur mal lernen können zu nutzen. Deswegen glaube ich, es braucht ihr einen neuen Geist für diese bisher bestehenden Organisationen. Und wenn man dann unter einem Dach wie Entlastung jetzt oder so, machen alle Organisationen eine dicke Kampagne und jeder Streik, den sie machen, alles, was sie bis zu dem Zeitpunkt machen, ist auch unter dem Thema. Ich glaube, damit wäre schon viel gewonnen, weil wir nehmen wir die progressiven Kirchenverbände, die bei Fridays for Future mitgemacht haben, die Stunk gemacht haben gegen die verkalkten Strukturen, die möchten das ja auch anders haben. Die möchten ja auch nicht, dass sich wieder diejenigen bereichern, die ihnen die Leute in die Suppenküchen bringen. Weißt du, wie ich meine? Und dann hast du die Sportvereine, die eigentlich progressiv mehr Geld brauchen in der Zukunft. Und deswegen, ich glaube, wir haben alles da, wir bräuchten nur ein Dach, das mit einem neuen Geist nach vorne gebracht wird.
Ich habe neulich mit einem Forscher geredet und der meinte zu mir, Gianni, was mich gerade richtig beunruhigt, ist, dass jeder gerade so ein bisschen so sein eigenes Süppchen kocht. Das geht, also ich glaube, einerseits war das auf die Parteien bezogen in der Regierung, also es gibt ja perfekte Beispiele dafür aus der letzten Woche, wie Christian Lindner irgendwie sein kleines Entlastungspäckchen, da seine Entlastungsideen vorgestellt hat. Und dann gab es sofort Kritik aus der SPD, aus den Grünen. Und dann fragt man sich ja, also war das überhaupt abgesprochen oder hat er das irgendwie so allein gemacht? Und das, ich meine, dasselbe hat man ja auch so ein bisschen bei diesen Bürgergeldentwürfen gesehen, dass einerseits der Arbeitsminister das vorgestellt hat und dann wiederum andere Minister, namentlich Christian Lindner, gesagt haben, ja, das finden wir jetzt nicht so geil. Also einerseits, glaube ich, darauf bezogen, auf die Regierung und deren Spaltung, aber auch in der Gesellschaft, dass sich diese Spaltung immer mehr sozusagen zeigt und dadurch auch die Menschen anfangen, auf sich selbst zu achten und zu hoffen, dass sie durch diesen Winter kommen. Aber diese Solidarität, die ist nicht mehr da. Siehst du das auch so?
Ich würde sagen, jein. Wir haben nämlich, glaube ich, innerhalb der Zivilgesellschaft schon immer ein unglaublich großes Engagement. Unglaublich viele Ehrenamtliche, unglaublich viele Menschen, die sich für Mitmenschen einsetzen möchten, die sich auch für Menschen mit weniger Privilegien einsetzen möchten. Auch da sehen wir, das Ehrenamt geht weniger, aber ich glaube nicht, weil die Leute sich weniger für ihre Mitmenschen interessieren. Vielleicht auch, aber eher als Umstand daraus, dass sie selbst weniger Zeit haben, dass sie selbst weniger Geld haben, denn es engagiert sich vor allem die Mittelschicht innerhalb des Ehrenamts und auch die Mittelschicht schrumpft. Die Mittelschicht geht schlicht und ergreifend kaputt und das sind ja auch politische Entscheidungen, die mittlerweile Jahrzehnte auch zurückliegen. Also dass man mit der Agenda 2010 dem Mittelstand und der Mittelschicht die Waffe auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, so, wenn ihr arbeitslos werdet, dann dürft ihr erstmal euer Haus verkaufen, bevor ihr irgendeine staatliche Leistung bekommt. Obwohl diese staatliche Leistung ja die Wirtschaft am Laufen hält. Also das ist ja nicht so, als wäre diese staatliche Leistung dafür da, um sie dann in Gulli zu werfen und dann hat niemand mehr was von dem Geld, sondern das Geld geht zum Beispiel bei Aldi über die Kasse, dann werden davon Waren bezahlt, davon wird wiederum die Logistikkette von diesen Waren bezahlt, dann hast du wiederum die Kassiererin, die bezahlt wird, davon werden wieder Steuern bezahlt. Also das ist ja ein Geld, das viel rumgeht. Im Gegensatz zu dem, und da kommen wir jetzt eben dazu, wo ich den Bogen spannen würde, Reiche haben immer mehr Möglichkeiten, also werden immer reicher, immer schneller, immer reicher, auch weil unser Steuersystem so unendlich viele Lücken hat. Also selbst die Höchststeuersätze, die wir momentan haben, 45%, die werden ja gar nicht bezahlt. Also jeder Reiche weiß, ich hole mir einen Steuerberater, der halbwegs was kann, und muss im Grunde genommen, ja, was bezahle ich dann an Steuern? 15% am Ende? 20%? So, ich zahle am Ende weniger Steuern als die Person, die ihr gesamtes Einkommen ausgeben muss und es im Grunde genommen indirekt besteuert dadurch, neben der Einkommensteuer. Weil ich das auch noch auf den Kapitalmarkt geben kann, verzinsen kann zu einem ordentlichen Ding. Deswegen würde ich sagen, wir scheitern an Solidarität, aber weil wir Solidarität falsch denken. Wir denken, dass wir die 1%, die oben irgendwie die Macher sein sollen, angeblich, dass wir die nicht stärker belasten können. Dabei wissen die gar nicht hin mit ihrem Geld. Die wollen irgendwie auf dem Mars fliegen, die wollen sich irgendwie einfrieren lassen, einige Reiche. Das sollte man denen wegnehmen, dieses Geld. Mhm.
Zumal diese Menschen ja reich geworden sind, dadurch, dass sie andere ausgebeutet haben. Ne? Also Elon Musk wäre ja nie so reich geworden, wenn er seine Mitarbeiter wirklich fair und angemessen bezahlt hätte.
Es gehört ja dazu zu sagen, ja, es gibt verschiedene Fähigkeiten, die so ein Mensch haben kann. Und dann gibt es eben Menschen, die sind wirklich sehr viel klüger. Dann gibt es Menschen, die sind wirklich sehr viel kreativer. Es gibt Menschen, die sind wirklich sehr viel besser darin, Strukturen aufzubauen. Und ich finde das auch vielleicht bis zu einem gewissen, also ich finde das ja auch zu einem gewissen Grad, ist ja auch in Ordnung, wenn Leute, wenn sie 16 Stunden sich zermahlen wollen auf freiwilliger Basis und dann so ein Unternehmensstruktur hochziehen wollen. Okay. Aber du kannst nicht erwarten, dass du dann so viel Geld dafür bekommst, dass du als Privatperson und als ein Privatunternehmen öffentliche Infrastruktur ersetzen kannst. Hm.
Willst du uns das vielleicht noch ein bisschen erklären, wie du das meinst?
Nehmen wir Amazon. Das war einmal kurz von Elon Musk weg hin zu Amazon. Die planen ja gerade zum Beispiel die Postinfrastruktur im Grunde genommen zu ersetzen. Einfach indem sie der Post Konkurrenz machen, nur um dann, was sie immer gemacht haben, wenn sie es dann monopolisiert haben oder wenigstens oligopolisiert haben, die Preise nach oben zu treiben. Also immer wieder das Gleiche. Und deswegen, eine Übergewinnsteuer wäre super gewesen. Und um auch nochmal auf das einzugehen, was du gerade eben gesagt hast, die Entlastungen sind ja auch finanzierbar. Auch niemand muss sich an die Schuldenbremse halten. Die sagen ja auch genug Ökonomen, die sagen, Leute, Schuldenbremse, die spart unser Land kaputt, die macht die Wettbewerbsfähigkeit kaputt. Also dafür muss man ja nicht mal Sozialist sein, um mittlerweile zu sagen, Schuldenbremse muss weg und wir brauchen mehr Steuergerechtigkeit und mehr Gerechtigkeit in den Zahlsystemen.
Ja, da gab es einen ziemlichen Konsens bisher bei meinen GästInnen, was die Schuldenbremse betrifft. Aber ich frage mich auch immer, und ich glaube, du wahrscheinlich auch als junge Person, also ich denke mal, ich spreche da für uns beide, was so in Sachen Kosten-Nutzen-Relation diese Schuldenbremse bringt. Also was es in solchen Krisenzeiten wie jetzt, wo sich die Krisen überschlagen, was es uns bringt, wenn wir dann die Gesundheitsversorgung anfangen kaputt zu sparen, wenn sich niemand mehr im Gesundheitsberuf befindet, weil er scheiße bezahlt wird und weil er wirklich keine menschengerechte Kondition mehr hat, wenn wir uns dafür dann irgendwie einer Null auf dem Papier annähern. Und also, ne, das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber letztlich geht es ja genau darum, dass wir auf dem Papier auf einer Null sind, plus minus Null, so. Diese Null dann so verzweifelt nachzuverfolgen, so um jeden Preis sicherzustellen, dass wir auf der Null bleiben und dafür dann aber die Reformen aufzuhalten, die es jetzt braucht. Also ich verstehe nicht, welchen Sinn das hat, habe mich aber bisher auch nicht so intensiv damit beschäftigt. Vielleicht sollte das mal eine eigene Folge werden.
Man kann vielleicht nochmal in 30 Jahren, wenn wir die Infrastruktur erneuert haben, wenn wir die Klimawende geschafft haben, wenn wir die Verwundbarkeit, die wir jetzt gerade ja unendlich merken, wir sind verwundbar gegen Corona, wir sind verwundbar gegen Krieg, wir sind verwundbar gegen Inflation, wir sind verwundbar gegen Klima, wir sind völlig verwundbar. Und es ist jetzt in meinem Kopf ist eigentlich die Zeit dafür da, das einmal zur Seite zu packen.
Und dann zu sagen, ja, you'll never walk alone. Ne? Wir müssen noch neue Entlastung auf den Weg bringen und nicht sagen, das können wir uns gerade nicht leisten. Aber du sag mal, apropos Entlastung, was ist denn bisher so dein Favorite gewesen?
Mir hilft das 9-Euro-Ticket einfach gerade richtig doll. Und ich habe Leute, die bezahlen sonst im Monat irgendwie 180 Euro, 190 Euro für ihren Arbeitsweg. Die zahlen halt jetzt 9. Und das ist eine Ersparnis von fast 600 Euro. Und das ist gerade was, wo ich die Regierung nicht verstehe. Wir wissen alle, Butter kostet auf einmal 3 bis 4 Euro. Öl kostet 2 Euro. Alles Mögliche ist arschteuer. Warum zum Teufel soll dieses 9-Euro-Ticket gerade angefasst werden? Ich bin dafür, das sollte bleiben. Und die sollten genau gucken, welche geilen Sachen sie noch machen.
Du, ich habe in den letzten Tagen viel mit Leuten darüber gesprochen, was sie am besten fanden, was sie sich wünschen. Viele haben auch gesagt, dass sie die Einmalzahlungen sehr gut fanden. Dass man ja damit dann auch so eine gewisse Freiheit hat zu tun, was wirklich nötig ist für einen, was ja auch individuell unterschiedlich ist.
Ich glaube, sowas ist auch immer sinnvoll, den Leuten einfach Geld in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, macht jetzt erstmal. Man muss dann halt aber auch Übergewinnsteuer einführen, damit das nicht als Subvention an die Ölkonzerne geht, nicht an die Lebensmittelkonzerne und
so. Aber der Favorite war ja trotzdem das 9-Euro-Ticket bei den meisten. Also das war wirklich unschlagbar, so in meinen Gesprächen.
Sehe ich auch so. Ich sehe absolut, das 9-Euro-Ticket ist die beste Maßnahme daraus. Ich habe keine Daten gesehen, welches mit welchen Kosten wie viel direkt entlastet hat. So weiß ich nicht. Aber ich glaube, das 9-Euro-Ticket ist mit Abstand das gesellschaftlich transformatorischste. Es ist das, was am deutlichsten die entlastet, die es brauchen. Weil es ist eine ganze Systemumstellung.
Ja, ich glaube, deswegen sieht man jetzt auch gerade schon so viele Uprisings, ne? Also, dass Leute sagen, sie möchten, dass es verlängert wird, weil es halt wirklich eine Systemumstellung ist. Aber läuft diesen Monat aus? Denkst du, wir sehen nochmal ein 9-Euro-Comeback danach?
Ich vertrete schon länger die These, dass wir gerade einen ganz guten Aufwind haben, ein bisschen Umdenken in den politischen Organisationen, weil die machen richtig Druck. Die machen richtig Druck für dieses 9-Euro-Ticket und das ist auch gut so. Richtig viele Leute, genauso wie du es sagst, kriege ich es auch mit, wollen dieses 9-Euro-Ticket behalten. Meine Oma sagt immer wieder, das ist eine Sicherheit für mich. Das ist eine Sicherheit. Wenn ich irgendwo bin und nicht weiß, wie ich zurückkomme, ich weiß jetzt, dass ich kann mir das leisten. Die ist Grundsicherungsempfängerin, das heißt, sie hat eine Rente, die ist unter dem Armutsminimum und für die ist das einfach so ein Traum, weil die jetzt jedes Wochenende, die ist in Rente, die kann jeden Tag mit ihren Freundinnen überall hinfahren und macht es auch. Die erzählt mir jedes Mal, wenn ich bei ihr bin, ich war jetzt in Laboe und dann war ich in Büsum und Flensburg habe ich mir nochmal angeguckt. Also genauso wie du sagst, ist es und ich glaube, wenn wir gerade zwischen den Linien lesen, dass der Wissing schon länger ankündigt, er findet das eigentlich alles wirklich, also ernsthaft geil. Er findet wirklich, das ist ein Gewinn. Und ich habe jetzt im Handelsblatt gelesen, er möchte, dass er kann sich vorstellen, dass es kurzfristig verlängert wird. Und sollten wir diese Regierung dazu bekommen, dass sie es zumindest kurzfristig bis zum Beispiel Ende des Jahres verlängert, dann kriegen wir es auch bis Krisenende noch hin. Und wenn wir es bis Krisenende hinbekommen, dann kriegen wir es für immer.
Ja, es bremst ja auch per se niemand mehr aus, außer Christian Lindner. Mit der Begründung Schuldenbremse.
Ja, also das ist ja so, als würde ich jetzt irgendwie einen Vermieter haben, der sagt, ja, entschuldigt bitte, ich bin irgendwie in Misskredit gegangen, ich kann jetzt nicht das eingestürzte Dach reparieren. Müsst ihr gucken, wie er durch den Winter kommt. Müssen wir sehen. Das ist doof. So, das ist ja wirklich ein bisschen Banane so. Deswegen, ich wünsche mir, dass das 9-Euro-Ticket weitergeführt wird. Ich wünsche mir, dass ein regelmäßiger Stimulus-Check kommt. Also, dass wir regelmäßig, wie es in Kanada war, zum Anfang der Pandemie. So hätte ich das gerne. Und dass die Schuldenbremse aussetzen und Übergewinnsteuer.
Ja, super, da hast du auch schon meine Abschlussfrage beantwortet. Vielleicht mal jetzt zum Abschluss die Frage, nicht was deine Entlastungswünsche sind, sondern wann wir sie hoffentlich erwarten können.
Erstmal hoffe ich, dass wir im August dieses Paket erwarten können. Das fände ich schön. Und ich glaube, wir Aktivistinnen müssen einfach lernen, dass wir jetzt unsere Verbündeten wirklich verbünden müssen, dass wir vor Ort, wenn da Proteste losgehen, dann dazu mit eigenen Transparenten, mit direkt Sprechgesänge, direkt wirklich rein in die Menge, direkt Flyer verteilen, direkt das Narrativ diesmal bestimmen. Diesmal machen wir nicht die Opfer zu den Schuldigen davon. Das haben wir die letzten Krisen immer gemacht, weil die Rechten haben die Bewegungen, die Proteste meistens übernommen. Meistens haben sie es geschafft, die für sich zu gewinnen. Und dabei haben dann immer die Opfer der Krisen verloren. Die haben dann noch extra verloren, weil das Narrativ der Rechten lässt die Verlierer immer weiter verlieren. Und wir müssen diesmal da sein und zum Verstehen geben, gemeinsam sind wir stark, wir können uns entlasten, wir müssen dann eine Übergewinnsteuer vielleicht machen, aber gemeinsam sind wir stark in dieser Krise. Und da muss man dann eben auch manchmal aushalten, wenn am Anfang gerade von Sonderbewegungen Leute dazwischen sind, die noch verwirrt sind, die man noch abholen muss. Die noch nie politisch aktiv waren, aber für die es gerade einfach nicht mehr geht. Die noch nie verstanden haben, dass es wie Fahrradfahren. Wenn du immer siehst, Leute können Fahrrad fahren, aber niemand hat es dir gezeigt, Stell dir das mal vor, das ist ja schrecklich. Wie erniedrigend ist es für dich als 50-Jähriger, du siehst Leute immer Fahrrad fahren, immer die Abgehobenen sozusagen in deinem Kopf. Das heißt, da muss man ein bisschen muss man Rücksicht darauf nehmen, dass Leute jetzt gerade dann anfangen, dass es aus ihnen rausspringt, politisch. Und das muss man dann versuchen, sozusagen aufzufangen und mitzunehmen.
Ja, schön, dass du am Ende dieses Alle betont hast, weil mir wird auch oft gesagt, dass sowas könnte, würde eine unfassbare Resonanz finden, weil ja schließlich auch alle gerade mehr belastet sind durch diese Situation, ne?
Ja klar, alle. Einfach alle. Du kannst, wenn du gerade keine Angst hast, gehörst du zu den oberen 10 oder 5 oder 1%, die du höher besteuern solltest.
Maxi, das war eine tolle Folge. Hat mir wirklich voll viel Spaß gemacht. Und ich lade dich ein, wenn es hier mal eine Steuerfolge gibt, irgendwann mal in der 14. Staffel, wenn ich dann auch schon Steuern zahlen muss und das ganze Prinzip da, dieses ganze System begreife. Vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß noch genau, wie wir uns bei so einer Demo darüber unterhalten haben, dass ich so ein Podcast-Projekt plane. Und dann habe ich dir auch meine erste Draft-Gästeliste gezeigt und du warst mega excited, du fandest es total cool. Und jetzt warst du selbst Gast, aber das schon in der 5. oder 6. Folge. Also es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß gar nicht, wie vierte Folge es ist.
Krass, oder?
Ja, es ist ganz witzig. Ich sag so in jeder Folge, weise ich einmal so ganz melancholisch darauf hin, dass die Zeit so schnell vergeht. Ich glaube, das geschieht so auch, ja, aus ein bisschen aus so einer Angst heraus, dass ich nächsten März einfach 18 werde und mir das gar nicht vorstellen kann, dann volljährig zu sein. Also da habe ich auch eigentlich keine Lust drauf, um ehrlich zu sein, weil du da, also, ne, die meisten sind ja da total gehypt drauf, aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass damit dann krasse Verantwortung mit einhergeht und das ist wirklich immer.
Da kommen die Augenringe.
Ja, die kommen dann.
Die Augenringe kommen.
Ja, naja, dann sprechen wir uns mal in einem halben Jahr und vielen Dank, dass du heute da warst, Maxi.
Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Bis dann, Maxi.
Bis dann.
Ja, you'll never walk alone. Wir werden schauen, ob sich das in den nächsten Monaten bewahrheitet. Bisher läuft's eher so lala. Dieser Podcast wird voraussichtlich aber auch noch im Winter laufen. Deshalb lasst uns das dann mal zusammen verfolgen. Fürs Erste macht Soziales Deutschland aber eine kurze Sommerpause. Und wir sehen uns dann hier in einem Monat, also am 10. September, wieder. Bis dahin, bleibt gesund, Leute. Bis bald. Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Gianni Matteo. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorf. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Marcel Fratscher, Sebastian Kohlmann, Maximilian Reimers.